Das Wort für die Predigt steht im Johannesevangelium, Kapitel 17, die Verse 1 bis 8. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass ich dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Herr, wir bitten dich, segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir haben es vorhin in der Lesung gehört von dem triumphalen Einzug von Jesus in Jerusalem. Da kam eine riesige Menge zusammen, die ja, ihm zugejubelt haben. Da kam Jesus nach Jerusalem rein, in die heilige Stadt. Menschen haben Palmzweige auf dem Weg ausgebreitet, ihre Kleider ausgebreitet und ihn als König begrüßt. Jetzt stellen wir uns einmal vor, wir wären da dabei gewesen, aber nicht so ganz nah dran, sondern eher als neutrale Beobachter. Wir stehen da in einem der großen Häuser in Jerusalem, offenen Fenster, und sehen, wie da dieser Einzug da stattfindet, können das im Überblick betrachten. Was würden wir da eigentlich sehen? Da kommt ein erwachsener Mann in die Stadt geritten, auf einem Eselfohlen. Ein viel zu großer Mann auf einem viel zu kleinen Tier. Schon das sieht nicht so wirklich elegant aus, nicht so wirklich majestätisch aus. Und dann seine Kleider, sein ganzes Äußeres, kein Gold, kein Purpur, keine Krone oder irgendetwas Hoheitliches, nur einfache Kleider eines einfachen Predigers. Und sein Hofstaat, in Anführungszeichen, den er da mitbringt, dreckige Füße vom Staub auf der Straße, einfache Leute, Fischer, Handwerker. Eigentlich erregt nichts an diesem ganzen Zug den Eindruck von königlicher oder sogar von himmlischer Herrlichkeit. Eigentlich sollten diese Männer keine große Beachtung finden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Eine sehr große Menge macht da eben ein riesiges Geschrei um diesen Mann und seine Begleiter. Die Leute feiern ihn als Nachfolger von König David. Was sehen diese Leute in Jesus? Was wir da von Ferne aus dem Fenster raus nicht erkennen. Fragen wir sie und hören auf ihre Antwort. Denn einige von denen haben das in Jesus gesehen, was er dann selber von sich auch ein paar Tage später offenbart hat. In den Worten, die wir vorhin gehört haben, in diesem Gebet, was Jesus zum Vater betet. Das haben einige in der Menge gesehen, dass er herrlich ist. Und das dürfen wir auch sehen. Wir sehen Jesu Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit vom Vater, eine Herrlichkeit zum Leben und eine Herrlichkeit im Glauben. Dieses Wort wird jetzt öfter vorkommen, Herrlichkeit, weil es Jesus auch in jedem Satz eigentlich verwendet hier in seinem Gebet. Aber dieses Gebet, dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet, sollte man nicht isoliert anschauen. Das ist sozusagen das Anfang vom Ende, diese Predigtworte. Zu Ende ging die Feier vom Passamahl, das Jesus da ein letztes Mal mit seinen Jüngern begeht. Und es war ein beeindruckender Abend. Es ging schon damit los, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Also wie ein Sklave, wie ein Diener hat er sich vor seinen Schülern erniedrigt. Und dann, als alle zu Tisch saßen, oder man sollte vielleicht besser sagen lagen, da begann Jesus viele bedeutungsschwere Worte zu sprechen zu den Jüngern. Und je länger er redete, desto deutlicher ist es den Jüngern geworden, dass da was Großes, was Entscheidendes bevorsteht. Und irgendwann, da wurde es allen ein bisschen komisch, als Jesus nämlich davon gesprochen hat, dass es einen Verräter unter ihnen gibt, der da mit am Tisch sitzt. Wer war das? Dass Judas Iskariot der Verräter war, dass er seinen Verräter schon ausführte, während sie noch am Tisch saßen, das haben die übrigen Jünger nicht mitbekommen. Aber es lag eine komische Atmosphäre in der Luft. Und dann das Passamahl selbst. Eigentlich gab es da einen festen Ritus seit dem Auszug aus Ägypten. Aber jetzt, da spricht Jesus Worte, die seine Jünger noch nie gehört hatten von ihm. Als er das Brot genommen hat, das er das während der Feier vom Hausherrn verteilt wurde, da sprach er auf einmal über dieses Brot von seinem Leib, dass das sein Leib ist, den er gibt. Und später, als der Kelch herumgereicht wurde, da sprach Jesus von seinem Blut, was vergossen werden sollte zur Vergebung der Sünden. Und dann sagt er auch noch, dass sie das in Zukunft immer wieder zu seinem Gedächtnis tun sollten. Es war alles sehr seltsam an diesem Abend. Und jetzt ist dieses Festessen also fast vorüber und da steht dem Hausherrn, dem Gastgeber, also Jesus, zu, dass er ein letztes Gebet spricht. Und dann spricht er dieses Gebet zu seinem Vater im Himmel. Und auch das war anders als sonst. Jesus hat da nicht seine Jünger bei angesehen oder, wie wir es oft tun, Augen zu und das Haupt senken. Nein, Jesus hob seine Augen auf zum Himmel. Er sah seinen Vater an und sprach dann diese Worte. Das ist ein lautes Gebet. Seine Jünger haben das gehört, was er da sagt. Worte, die Jünger mit reingenommen haben, quasi in das Gespräch des dreieinigen Gottes, in das Gespräch, in diese Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Es ist ein Bittgebet von Jesus, das sich da zum Vater im Himmel erhebt. Und es ist das Gebet eines Sohnes, der weiß, dass sein Vater ihn hört, der weiß, dass Gott das tun wird, worum der Sohn ihn bittet. Und das Erste und das, was eben immer wieder kommt, worum Jesus bittet und worum sich das ganze Gebet dreht, das ist die Herrlichkeit. Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Herrlichkeit ist ein Wort, was wir vielleicht in einem alltäglichen Zusammenhang verwenden, wenn etwas toll ist, wenn etwas großartig ist. Ja? Etwas ist herrlich. Es ist fantastisch, ist super, ist toll. In dem griechischen Wort steckt der Glanz drin. Also eigentlich ist es was, es ist etwas, was sehr, sehr hell scheint, was strahlt. Und dann mit der Bedeutung, es hat jemand Macht. Es ist jemand mächtig. Der strahlt so hell, dass wir es vielleicht gar nicht ertragen könnten. Und es ist jetzt die Zeit gekommen, dass die Herrlichkeit des Sohnes, also dass er Herr ist, dass das offenbar wird. Und diese Herrlichkeit wird aber eben nicht in äußerem Glanz offenbar. Es war auch beim Einzug in Jerusalem nicht so. Es wird nicht in äußerer Macht offenbar, sondern in dem Wirken des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eine Herrlichkeit, die wir darin erkennen können, wie Gott, Vater und Sohn für uns handeln. Jesus sagt, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn. Und wie passiert das? Es ist ja die letzte Woche vor Karfreitag und Ostern. Wir laufen da auf Karfreitag zu. Und da passiert die Verherrlichung von Jesus. Und es ist eigentlich paradox. Wenn wir über grausames Leiden, über Sterben sprechen, in das Jesus sich begibt. Man nennt Jesus das Herrlichkeit. Da wird seine Herrlichkeit offenbar. Jesus wusste, dass seine Herrlichkeit in Schlägen, in Spott, in Schande vor aller Welt bestehen würde. Da der Ort, wo offenbar wird, dass er der Herr ist, der Sohn Gottes, das wird sein Kreuz sein, wo er mit einer Dornenkrone auf dem Kopf hängt. Seine Herrlichkeit, das würde auf dem Schild über seinem Kreuz verkündet werden, wo drauf steht, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Am Kreuz von Golgatha sehen wir die Herrlichkeit von Jesus und die Herrlichkeit des Vaters. Da sehen wir, dass er Macht hat, Sünde zu besiegen. Aber wenn wir Karfreitag feiern und Karfreitag Ostern, überall sind Kreuze zu sehen. Es wird nicht jeder mit denselben Augen auf dieses Kreuz schauen. Die einen werden sehen einen Hochstapler am Kreuz sterben. Die anderen sehen einen schrecklichen Justizirrtum. Wieder andere sehen einen mutigen Befreiungskämpfer, der seine Ideale mit dem Leben bezahlen muss. Aber was sollen wir sehen? Was verbirgt sich ja, hinter diesem äußeren Ansehen von Gewalt, von Leid, von Schmerz? Hinter all dem dürfen wir den Willen des himmlischen Vaters erkennen, der seinen Sohn das erfüllen lässt, was von Ewigkeit her beschlossen war, dass er mit seinem Tod unsere Schuld begleicht und sühnt. Im Epheserbrief steht, in ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Es ist nichts zufällig, was da passiert. Sondern Gott hat das in der Hand. Und es wird offenbar, dass Gott die Dinge in der Hand hält, als Jesus da am Kreuz stirbt. Auch wenn es für die Welt so aussieht, als wäre das eine Niederlage. Es ist doch der Ort, wo Jesus verherrlicht wird. So wie es der römische Soldat, der da aufgepasst hat, dann bekannt hat. Wahrlich, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das erkennt er unter dem Kreuz. Die Herrlichkeit von Jesus, die wird ihm also von Gott Vater verliehen, weil er das in Treue zu Ende bringt, wozu er gesandt worden ist, wozu er geschickt worden ist. Das ist die Herrlichkeit vom Vater. Nicht äußere Pracht, äußere Glanz, äußere, man hat's drauf, äußere Macht, sondern das Vollenden, was Gott jahrhundertelang, jahrtausendelang angekündigt hat. In Treue das zu Ende bringen, was Gott zu unserer Erlösung tut. Es ist also eine Herrlichkeit, die Jesus vom Vater verliehen bekommt und ist eine Herrlichkeit für uns zum Leben. Wenn wir da auf Jesus schauen, der am Kreuz hängt, da geht es natürlich nicht um diesen Anblick an sich, sondern es ist dieses Geschehen, das da vor unseren Augen steht, was diese Herrlichkeit Jesu ausmacht. Und sie ist nicht für Jesus selbst. Und das ist auch das Erstaunliche an diesem Gebet, dass Jesus diesen Wunsch oder diese Bitte, verherrliche mich, nicht sagt sozusagen für sich selbst. Es soll jetzt endlich rauskommen, wie mächtig ich bin. Nein, er bittet es für uns. Er bittet es für uns. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm, also dem Sohn Jesus, du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben geben alle, die du ihm gegeben hast. Dazu lässt Jesus sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, in Jesaja 53. Wenn wir hören, oh, da hat jemand Macht über uns bekommen, dann klingt es erstmal bedrohlich. Das wollen wir nicht, dass jemand Macht über uns hat. Aber wozu hat Jesus Macht über uns? Dazu, dass er uns das ewige Leben gebe. Das ist das, was er hier sagt. Durch dieses Erfüllen, durch dieses Geschehen, was dann da an Karfreitag und Ostern passiert, hat Jesus die Macht, uns das ewige Leben zu geben. Uns den Weg freigemacht zum ewigen Leben. Und wenn Jesus das bittet und sagt, dann müssen wir auch erkennen, dass eben er allein diese Macht hat, uns das ewige Leben zu geben. Wir selbst haben das nicht. In Jesus allein entscheidet sich unsere ewige Zukunft. Allein in ihm entscheidet sich Leben und Tod, Seligkeit oder Verdammnis. Jesus hatte es an diesem Abend seinen Jüngern gesagt bei diesem Passamahl. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus allein. Jesus allein hat die Herrlichkeit zum Leben, dass er uns ewiges Leben geben kann. Und so sagt er auch nach seiner Auferstehung, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und seine Jünger sollen das jetzt bezeugen. Was aber können wir Menschen sagen, denen auch wir jetzt die Herrlichkeit von Jesus zeigen wollen, dass er Herr ist, dass er der Retter ist. Es ist kein Wunder, wenn viele den Kopf schütteln, weil es eben nicht nach Herrlichkeit aussieht. wenn wir aufs Kreuz schauen. Es geht nicht darum, dass wir überzeugen mit möglichst geschliffenen Worten, sondern wir dürfen bezeugen. Aber der, der die Macht hat, das ewige Leben zu geben, das ist allein Jesus, das ist allein Gott. Er nimmt uns in den Dienst, ihn zu bezeugen, ja. Aber die Macht, Herzen zu verändern, das hat allein Gott. Und deswegen sitzen wir hier, weil Jesus diese Macht hatte, auch an unseren Herzen dies zu tun. Und da sind wir bei der Dreieinigkeit. Den Vater und Sohn, da fehlt ja noch einer, der Heilige Geist. Jesus hatte in diesem Abend, an diesem Abend vom Heiligen Geist gesprochen zu seinen Jüngern, was der tun wird. Er wird sie in alle Wahrheit leiten. Er wird sie auf Jesus hinweisen, an alles erinnern, was er ihnen gesagt hat. Und auch da, als Jesus über den Heiligen Geist spricht, sagt er, der wird mich verherrlichen. Das ist die Arbeit und das Werk des Heiligen Geistes, uns den Blick aufzuschließen dafür, dass Jesus unser Herr ist, obwohl er da so elend am Kreuz hängt. Eine Herrlichkeit zu uns, die für uns zum ewigen Leben führt, im Glauben. Und das ist der dritte Punkt, eine Herrlichkeit im Glauben. Es geht eben nicht um das, was wir mit unseren physischen Augen sehen können. Seine Herrlichkeit, die von Jesus war ja oft, selbst für die Leute gar nicht sichtbar, die ihn mit physischen Augen gesehen haben, als er auf der Erde war. Es war nur ganz kurz in den Momenten, wo er Wunder getan hat, wo seine Macht aufblitzte. Und auch nur ganz kurz diese Situation, wo er drei Jünger mit sich auf den Berg führte und ihnen seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit zeigte. Meistens war er eben für die physischen Augen der arme Wanderprediger, der nichts hatte, wo er sein Haupt zur Ruhe legen konnte. Und heute ist er vor unseren Augen ganz weggenommen. Niemand von uns hat ihn mit eigenen Augen gesehen, weder als armen Menschen noch als Herrscher über alle Welt. Aber er ist der Herr über alle Welt. Er lebt in seiner ganzen Herrlichkeit zur Rechten des Vaters sitzend. Wir haben es vorhin zusammen bekannt und gebetet. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Und er hat eben diese Macht, uns zum ewigen Leben zu führen. Wir dürfen das glauben. Was für ein Geschenk ist das, dass wir das glauben dürfen. Dass wir unser Leben auf ihn ausrichten dürfen, dass wir seine Worte hören, dass wir nach seinem Willen fragen, dass wir zu ihm beten, obwohl wir ihn nicht sehen, dass wir ihm danken für das, was er alles für uns getan hat, dass er uns Zuversicht gibt, für unsere Zukunft, nicht nur hier auf der Erde, sondern Zuversicht in die Ewigkeit, dass wir ihn dann sehen werden. Das ist wirklich herrlich. Das ist nichts, was die Welt geben kann. Das ist größer als das, was die Welt geben kann. Und Petrus hat es an die Gemeinden in Kleinasien geschrieben, wo eben ganz, ganz, ganz viele in der Gemeinde waren, die Jesus auch nicht mehr mit leiblichen Augen gesehen hatten. Da schreibt Petrus, 1. Petrusbrief 1, ihr habt ihn nicht gesehen, und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Im Glauben erkennen wir Jesu Herrlichkeit. Und wie Jesus das macht, dass wir in diesem Glauben bleiben, dass Menschen zum Glauben kommen, auch das ist Inhalt dieses Gebetes von Jesus. Er sagt dann nämlich zu seinem Vater: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das Wort von Gott, das ist den Jüngern gesagt. Die haben es aufgeschrieben und es ist uns gesagt, von Generation zu Generation. Was für ein herrliches Wort ist es, die Bibel, die uns erzählt von unserem Zustand, von der Rettung, die Gott bringt. Und das ist der Kanal, auf dem unser Glauben angefacht, gestärkt, erneuert, gegründet wird. Die Worte Gottes in der Bibel. Eine Kraft, Dynamit, Sünder selig zu machen, den Glauben zu bewirken, den Glauben zu stärken. Also hören wir immer wieder gern auf seine Worte und lassen uns verändern von Jesu Worten und richten unser Leben nach ihm aus. Und da will uns die Karwoche und der Ostersonntag neu entfachen, neu Kraft geben, zu erkennen, wie herrlich das ist, dass wir uns Christen nennen dürfen. Und wie herrlich es ist, dass dieses Gebet, was Jesus gebetet hat, vor fast 2000 Jahren, dass dieses Gebet erhört ist und immer wieder erhört wird. Dass Jesus nämlich die Macht hat, uns zum ewigen Leben zu führen. Wo wir seine Herrlichkeit dann auch tatsächlich mit eigenen Augen sehen werden. Amen.